Willkommen beim IP Courses Podcast, dem Podcast für europäisches Patentrecht.
Liebe Zuhörer, Sicherheit in Autos ist ein wichtiges Thema und gerade für die Kleinsten gibt es da entsprechende Vorrichtungen, also Kindersitze, mit denen man Kinder bei Unfällen schützen kann. Im Patenterteilungsverfahren, dem Einspruchsverfahren, ist es nicht immer leicht, sein Patent zu beschützen. Heute werden wir uns mit Kindersitzen im Auto beschäftigen. Bei mir ist heute Fabian Heiberg. Hallo Fabian.
Grüß dich Lukas. Ja, das hast du schon richtig erkannt. Heute geht es um Kindersitze. Ich habe nämlich die Entscheidung T1805 aus 23 mitgebracht. Es ist eine Entscheidung von der Beschwerdekammer vom November 2025, also relativ rezent. Und ja, da geht es um Kindersitze. Zunächst einmal meine erste Frage an dich. Hast du Kinder?
Nein, ich habe keine Kinder.
Hast du ein Auto?
Ein Auto hätte ich tatsächlich,
ja. Okay, wunderbar. Das heißt, du bist schon mal ein bisschen mehr Experte als ich in dieser Thematik. Ich habe nämlich weder noch, kann mit einem Fahrrad dienen. Aber dann werde ich heute vielleicht ein bisschen auf deine Expertise, zumindest auf technische Weise, angewiesen sein.
Ich gehe davon aus, du bist sicher schon mal in einem Auto mitgefahren und du kennst dich mit Sicherheitsgurten aus. Und wahrscheinlich bist du auch einmal, als du ein Kind warst, in einem Kindersitz im Auto gefahren. Also hast du wahrscheinlich die gleiche persönliche Experience wie ich.
Okay. Abgesehen von der persönlichen Frage, was waren die längste mündliche Verhandlung, was du jemals gehabt hast?
2 Tage, aber der zweite Tag war nur bis Mittag. Waren aber 3 Einsprechende.
Okay.
Also zuerst, wie üblich, meine Frage, worum ist es denn genau gegangen in dem Patent? Was ist die Erfindung, die diesem Patent zugrunde liegt?
Ja, also wie jetzt bereits schon ein paar Mal erwähnt, es geht um einen Kindersitz. So ein Kindersitz, der umfasst üblicherweise eine Sitzschale und eine Kopfstütze, die mit der Sitzschale verbunden ist. Ein weiteres wichtiges Element bei solchen Kindersitzen ist der Gurt an sich. Das können beispielsweise 2 Gurtriemen sein. Und auf diesen Gurtriemen sind auch noch Schulterpads angeordnet. Das sind solche Polster und die sollte man für eine ordnungsgemäße Anwendung immer korrekt im Bereich des Schulterbereichs des Kindes ausrichten.
Also ein bisschen so wie Schalensitze in einem Rennauto, dass man sozusagen...
Genau, genau, ganz ähnlich. Und jetzt hast du zwar gesagt, du bist kein Experte, was Kinder betrifft, aber so Kinder wachsen ja. Und damit geht auch wirklich das Problem der Erfindung einher, nämlich wenn die Kinder wachsen oder wenn unterschiedlich große Kinder in so einem Sitz Platz nehmen sollen, dann muss der Gurt dementsprechend justiert werden. Die Schlaufen müssen größer oder eben enger gestellt werden. Und in diesem Zusammenhang müssen dann üblicherweise auch diese Schulterpads wieder korrekt nachjustiert werden. Mit diesem Problem hat sich der Erfinder oder die Erfinderin eben beschäftigt.
Wir haben die Aufgabe der Erfindung, dass man das Justieren von diesen Schulterpolstern möglichst gut machen kann, um das auf unterschiedlich große Kinder oder auf ein wachsendes Kind anpassen zu können, dass man nicht gleich einen neuen Kindersitz braucht, wenn das Kind ein paar Zentimeter gewachsen ist. Soll da recht schnell gehen, habe ich gehört.
Genau so ist es. Und die Lösung, die der Erfindung zugrunde liegt, war im Wesentlichen in dem Vorsehen eines höhenverstellbaren Kopfteils. Und dieses Kopfteil ist mit Zugmitteln verbunden und das andere Ende von diesen Zugmitteln ist eben mit diesen Schulterpads verbunden. Das heißt, wenn ich jetzt die Kopfstütze nach oben schiebe, weil beispielsweise ein größeres Kind im Kindersitz Platz nehmen wird, dann werden sich auch diese Schulterpolster mitbewegen. Und so habe ich dann nicht nur eine Höhenverstellung, sondern auch gleich die optimale Justierung dieser Schulterpads.
Das heißt, das ist sozusagen die Kernproblematik der Erfindung. Wie ist denn das Prüfungsverfahren jetzt abgelaufen? Was hat sich denn da getan?
Grundsätzlich muss man dazu sagen, das Prüfungsverfahren war ein sehr langes. Die Anmeldung hat 2010 stattgefunden. Die Erteilung des Patents war 2018. Das heißt, man kann da schon davon ausgehen, dass da einige Bescheide gekommen sind. Und das Hauptproblem dieses Prüfungsverfahrens war im Wesentlichen, zur Abgrenzung des Standes der Technik wurden einige Merkmale aufgenommen, die gemäß der Prüfungsabteilung Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung waren.
Das heißt sozusagen, der Kampf war, wie kann ich mich vom Stand der Technik abgrenzen mit den Merkmalen in der Anmeldung und kann ich die Prüfungsabteilung davon überzeugen, dass die in diesem Umfang ursprünglich offenbart waren oder ob das eine unzulässige Zwischenverallgemeinerung darstellen.
Ja, genau. Also das Abgrenzungsmerkmal war immer relativ klar. Das war nämlich diese Befestigung dieser Schulterpolster am Kopfelement. Sagen wir, die Anwälterin hat alles versucht, so breit wie möglich den Schutzbereich zu kreieren. zunächst einige Male nicht erfolgreich. Das heißt, es hat dann wirklich 123.2 Thematiken gegeben. Aber 2018 war es dann soweit und es gab wirklich eine erteilbare Fassung, die zumindest für die Prüfungsabteilung gewährbar war.
Das heißt, es wurden Merkmale in den Anspruch aufgenommen, die den Anspruch neu an der Finish gemacht haben. Was sind denn da für Merkmale dazugekommen?
Ja, im Wesentlichen ist es um dieses Verbindungselement zwischen Kopfstütze und diesen Schulterpads gegangen. Da ist nämlich gefordert worden in dem relevanten Merkmal, dass diese Zugmittel-Schulterpad-Verbindung über ein Annähen erfolgt. Also das Merkmal hat im Wesentlichen gelautet, dass an einem Ende die Zugmittel am Schulterpolster angenäht sind.
Wo ist der Ursprung dieses Merkmals? Ist der aus der Beschreibung gekommen oder aus einem abhängigen Anspruch?
Die Quellen waren tatsächlich unterschiedlicher Natur. Zum einen aus Ansprüchen, aus zwei Ansprüchen, und zum anderen waren da drei Paragraphen aus den Beschreibungen zitiert. Und dann war das dann irgendwie so eine Mischung aus Gesamtoffenbarungsgehalt in Kombination mit Ansprüchen, die für die Prüfungsabteilung ja als ausreichende Stützung angesehen worden ist.
Das klingt jetzt für mich schon einmal ein bisschen problematisch, auch wenn die Prüfungsabteilung davon überzeugt ist, dass das ursprünglich offenbart war, heißt das ja nicht, dass sich eine Einspruchsabteilung und oder eine Beschwerdekammer dieser Meinung anschließen werden. Wie ist es dann mit dem Verfahren weitergegangen? Was ist nach der Erteilung passiert?
Ja, also der Kindersitzmarkt, der dürfte heiß umkämpft sein. Also es hat dann eine Einsprechende gegeben und die hat dann tatsächlich diese 123.2-Thematik zum einen aufgegriffen, zum anderen war es aber in bekannter Manier auch ein Angriff auf Neuheit und auf erfinderische Tätigkeit.
Was hat denn die Einsprechende als Standardtechnik geltend gemacht?
Ja, ganz interessant in dieser Thematik, weil es für mich durchaus ungewöhnlich ist, würde ich sagen, ist, dass die Einsprechende sehr, sehr viel offenkundige Vorbenutzung eingewendet hat. Das heißt, es waren wirklich 5 verschiedene Kindersitze mit Zeugenanbote, mit Fotos, mit Vorführungen. Das heißt, es war tatsächlich wirklich ein Hands-on-Beweismittelverfahren notwendig.
Das ist sehr spannend. Das haben wir zwar zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Feuerwehrauto schon einmal besprochen.
Ja, korrekt, ja.
Aber Kindersitze lassen sich jetzt doch, glaube ich, deutlich einfacher transportieren und anschauen und begutachten als ein Feuerwehrfahrzeug. Jetzt hast du eingangs ja erwähnt, dass die Dauer der mündlichen Verhandlung ein Thema sein könnte. Jetzt klingt Beweisaufnahme und das Anschauen von Kindersitzen schon relativ zeitaufwendig. Hat es noch weitere Sachen gegeben, die die mündliche Verhandlung verlängert haben?
Ja, also die Dauer ist ja wirklich bemerkenswert aus meiner Sicht. Die mündliche Verhandlung hat nämlich oder war auf 5 Tage angesetzt und hat auch so lange gedauert.
Jetzt ist eine 5-tägige mündliche Verhandlung schon wirklich sehr, sehr lang. Das alleine damit zu rechtfertigen, dass man sich ein paar Kindersitze anschaut, kommt mir jetzt nicht ganz vernünftig vor. Gab es da noch was anderes, was die Verfahrensdauer so verlängert hat?
Ja, aus meiner Sicht wirklich in diesem Fall sehr bemerkenswert ist, dass im Rahmen von dieser mündlichen Verhandlung nicht nur ein Patent oder der Stand der Technik nicht nur bezüglich eines Patents besprochen wurde, sondern tatsächlich von 3 verschiedenen Patenten. Es war nämlich so, dass während dem Erteilungsverfahren die Patentinhaberin auch 2 Teilanmeldungen gemacht hat. Und bezüglich dieser 2 Teilanmeldungen hat es nach der Erteilung, also das erste Patent wurde 2018, das zweite 2019 und das dritte 2020 erteilt, hat es dann auch immer in konsequenter Weise Einsprüche gegeben von der gleichen Einsprechenden. Und die Einspruchsabteilung hat sich jetzt dann gedacht, ja, das fällt ja ganz gut zusammen. Jetzt machen wir die Beweisaufnahme tatsächlich für alle 3 Verfahren. Und das ist was, was ich so noch nie gesehen habe. Hast du damit Erfahrung?
Habe ich auch nicht, aber es klingt im Sinne der Verfahrensökonomie durchaus sinnvoll, dass man sagt, okay, ich habe hier 3 Patente einer Patentfamilie, die alle von derselben Anmeldung abgeleitet sind. Ich habe 3-mal den gleichen Einsprechenden, der 3-mal wahrscheinlich auch die offenkundige Vorbenutzung oder eben die Beweisaufnahme fordert für diese Kindersitze. Und dann zu sagen, ich möchte mir das eigentlich nur einmal anschauen, finde ich sehr vernünftig.
Ja, also für mich auch durchaus bemerkenswert und eben durch die kurze Erteilung nacheinander. Also der Einspruch war 2018, die mündliche Verhandlung war dann 2023. Also das kommt mir schon nach einer sehr, sehr langen Zeit dazwischen vor. Also man kann schon vermuten, dass die dementsprechenden Einspruchsabteilungen nach links und nach rechts geschaut haben und gemerkt haben, okay, das wird immer auf dem gleichen Einspruchsgrund ankommen. Im Rahmen der Verfahrensökonomie können wir durchaus zumindest diese Beweismittelaufnahme und diese Zeugenbefragungen zusammenziehen. Und genau das wurde dann eben gemacht. Und unter dem Deckmantel der Verfahrensökonomie, gebe ich da vollkommen recht, ist das aus meiner Sicht durchaus eine sinnvolle Möglichkeit, das Verfahren relativ schlank zu halten, obwohl natürlich 5 Tage für mündliche Verhandlung auch durchaus an die Substanz gehen kann.
Wir haben jetzt eine sehr lange und wahrscheinlich auch anstrengende mündliche Verhandlung im Einspruchsverfahren. Was ist denn jetzt für unsere angenähten Schulterpolster, die jetzt diesem konkreten Streitpatent zugrunde liegen, da herausgekommen?
Also das Bittere an diesem ganzen durchaus aufwendigen Verfahren war, dass der eigentliche durchschlagende Einspruchsgrund dann die Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung, also die 123.2-Thematik war. Das heißt, der Hauptantrag, die Hilfsanträge 1 bis 4 wurden alle als nicht ursprünglich offenbart bewertet, weil eben das einzelne Herauslösen dieser Vernehung eben nie unmittelbar und eindeutig und ohne funktionalen Zusammenhang mit den anderen Merkmalen weder in den Paragraphen noch in den Ansprüchen 2 und 5 offenbart waren. Ja, dann hat man jetzt quasi die komplizierte mündliche Verhandlung, die Beweisaufnahme. Natürlich war es auch für andere Patente, aber für die eigentliche relevante Entscheidung war das dann eigentlich nur ein Nebenschauplatz.
Das heißt, statt der zeitaufwendigen Beweisaufnahme ist eigentlich die Entscheidung darauf gestützt, dass die Offenbarungsüberschreitung, die schon im Prüfungsverfahren eigentlich umfangreich diskutiert worden ist, dann der Grund war, der der Aufrechterhaltung des Patents entgegengestanden ist.
Genau, also die Neuheitsthemen bezüglich der Vorbenutzung waren tatsächlich nur ein Nebenschauplatz. Als schlussendlich Gewerber von der Einspruchsabteilung gesehen worden ist dann dieser Hilfsantrag 5 und der hat dann eben die zusätzlichen in funktionalen Zusammenhang stehenden Merkmale mit aufgenommen und diese Merkmale wurden eben auch nicht von diesen 5 Kindersitzen offenbart. Und drum kann man wirklich in dem Zusammenhang sagen, dieses Verfahren hätte durchaus knackiger geführt werden können.
Zumindest für dieses Patent, für die anderen beiden Patente ist es wahrscheinlich dann relevant gewesen.
Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, habe ich mir nicht angesehen, aber hoffentlich für die Beteiligten.
Im Sinne der Verfahrensökonomie ist es trotzdem, glaube ich, der Einspruchsabteilung anzurechnen, dass sie diese Beweisaufnahme durchgeführt hat, weil so hat sie der Beschwerdekammer die Möglichkeit gegeben, auch in der Sache andere Themen zu besprechen, weil es eben im erstinstanzlichen Verfahren schon diskutiert wurde. Also die Beweisaufnahme liegt damit auch der Beschwerden zugrunde. Wir haben jetzt das erstinstanzliche Verfahren abgeschlossen mit einer Aufrechterhaltung im beschränkten Umfang. Wer hat sich denn gegen diese Entscheidung beschwert?
Also die alleinige Beschwerdeführerin war die Patentinhaberin. Die hätte nämlich gerne gehabt, dass der Einspruch zurückgewiesen wird. Und hat dann argumentiert, dass die Einspruchsabteilung die Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung zu eng gesehen hat, weil eben dieses Merkmal des Annähens zumindest gemäß der Patentinhaberin eben doch gelöst und unabhängig von den anderen funktionalen Zusammenhängen offenbart worden wäre.
Das heißt, die Anmelderin und Patentinhaberin ist ihrer Linie treu geblieben und wollte den maximalen Schutzumfang auch im Beschwerdeverfahren aufrechterhalten, obwohl sie im Einspruchsverfahren damit nicht erfolgreich war.
Ja, genau.
Und ist es ihr geglückt? Konnte sie die Beschwerdekammer davon überzeugen, dass das nicht zwischenverallgemeinert war?
Die Beschwerdeentscheidung ist diesbezüglich eigentlich relativ unspektakulär, weil vorhersehbar. Die Beschwerdekammer hat in diesem Fall der Einspruchsabteilung vollumfänglich Recht gegeben, hat die Zwischenverallgemeinerung bejaht, aus meiner Sicht völlig zu Recht, und die Beschwerde ist somit zurückgewiesen worden.
Wenn wir das rekapitulieren, wir haben ein spannendes erstinstanzliches Verfahren mit einer sehr langen mündlichen Verhandlung, ein vielleicht vorhersehbares zweitinstanzliches Verfahren, das im Wesentlichen die erstinstanzliche Entscheidung der Aufrechterhaltung im beschränkten Umfang bestätigt. Und obwohl die offenkundige Vorbenutzung und die Beweisaufnahme einen großen Anteil am erstinstanzlichen Verfahren gehabt haben, eigentlich nur die Offenbarungsüberschreitung als wesentlichen Diskussionspunkt der Entscheidung.
Genau, also ein relativ unspektakulärer Fall, weil zumindest durchaus vorhersehbar, aber spannend war eben dieses Zusammenführen der Beweisaufnahme bezüglich unterschiedlicher Einspruchsverfahren beziehungsweise bezüglich unterschiedlicher Patente, was aus meiner Sicht sehr, sehr spannend ist.
Ja, vielen Dank, Fabian, dass du uns diese Entscheidung mitgebracht hast und bis zum nächsten Mal.
Sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal, Lukas.
Das war ein IP Courses Podcast. Für Feedback schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org, abonnieren Sie den Podcast und entdecken Sie weitere Informationen und Kursangebote auf www.ipcourses.org.